Als ich gestern so über der Predigt brütete, kam mir der Gedanke, hast du eigentlich eine weiße Weste? Und ich habe meine Frau gefragt, erstmal habe ich Lutz angerufen. Lutz, hast du eine weiße Weste? Der war gerade bei Fässers. Thomas hat auch keine weiße Weste. Okay, symptomatisch, habe ich gedacht. Und dann sind wir auf Suche gegangen und wir haben eine große Verkleidungskiste. Und in dieser Verkleidungskiste habe ich tatsächlich eine weiße Weste gefunden, aber diese weiße Weste ist leider viel zu klein, ist eher eine Kinderweste und hat auch schon ein bisschen Haare angesetzt, also diese schon länger geworden. Und dann habe ich mir diese weiße Weste angeschaut und dachte, wow, die hat was, weil man kann sie auch umdrehen. Und dann ist sie keine weiße Weste mehr. Und das trifft vielleicht auf manche von uns zu. Und eben gerade hatte ich die Idee, ich gehe jetzt in den Keller und hole mal einen Hammer und nimm mal einen Nagel mit. Und hänge meine Weste da dran. Meine weiße Weste, die nämlich gar keine weiße Weste ist. Die nämlich eigentlich ganz schön besudelt ist. Moritz kommt zu seinem Vater und sagt, du Vati, kannst du mir erklären, wie Kriege entstehen? Ja klar, mein Junge, die Sache ist ganz einfach. Nehmen wir zum Beispiel an, England streitet sich mit Amerika über irgendetwas. Da fährt die Mutter dazwischen, rede doch keinen Unsinn. England und Amerika, die streiten überhaupt nicht miteinander. Sagt der Vater, das behaupte ich ja auch gar nicht, es ist ja nur ein Beispiel. Mit solchem Unsinn verwirrst du nur den Kopf unseres Jungen. Was, sagt der Vater, ich verwirre den Kopf unseres Jungen? Wenn es nach dir ginge, würde überhaupt in diesen Kopf nichts hineinkommen. Was sagst du da? Ich verbiete dir das. Da sagt Moritz, danke Vati, ich weiß, wie Kriege entstehen. Jesus kannte die Welt, in der er lebte. Und Menschen seiner Zeit, die über die Welt schrieben, beschrieben solche Vorwälle wie diese. Römer beleidigten Juden, Samariter greifen Juden an, Juden schlagen zurück, unterschiedliche jüdische Gruppen beleidigen und attackieren sich gegenseitig. Und die Kampflinie ging durch die Dörfer, ging durch die Familie und manchmal sogar durch die Haushalte hindurch. Wenn Menschen unsicher sind, während in so einer militärischen Besatzungszeit sich sowohl Besetzer als auch Besatzte, die besetzt worden sind und die besetzen, Besatzer sagt man glaube ich, äußerst unsicher sind, dann werden sie nervös und reagieren manchmal hektisch und übertrieben und reagieren vielleicht schlecht, was auch auf alles, was nicht irgendwie auch mit dieser Aggression zu tun hat. Ein Teil der Tragödie bei all diesen Dingen besteht darin, dass die Leute ihren öffentlichen Ärger mitnehmen, ihn privatisieren. Wenn öffentlich irgendwas geschieht, womit sie unzufrieden sind, dann nehmen sie das mit. Ich möchte hier ein Klischee bedienen. Der Abteilungsleiter wird von seinem Chef angeschrien. Er geht zurück in sein Büro, schreit dann seinen Mitarbeiter an, der nimmt das wieder mit nach Hause, der schreit seine Kinder an, die Kinder schreien die Katze an und die Katze geht auf den Mäusefang. Wenn es zur menschlichen Reife gehört, seinen Ärger zu erkennen, zu lernen, mit ihm richtig umzugehen, bevor er außer Kontrolle gerät, dann müssen wir schließen, dass die meisten von uns noch nicht sehr reif sind. Und damit sind wir bei unserem heutigen Bibelwort und bei Jesus mit seiner Auslegung des Gebotes, du sollst nicht töten. Ich lese Matthäus 5, 21 bis 26 nach der neuen Genfer Übersetzung. Dort steht, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist zum Gericht. Tue schnell, sonst übergibt er dich dem Richter und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Nach der Einleitung zur Bergpredigt, die wir so in den ersten drei Predigten gehört haben, beginnt Jesus jetzt mit seinen, was ich vorhin schon gesagt habe, mit seinen sogenannten sechs Antithesen. Seinem, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und Jesus erläutert zum einen, was wir unter dieser besseren Gerechtigkeit, über die Tilman Frey letzte Woche gesprochen hat, zu verstehen haben. Da heißt es nämlich in Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und zum Zweiten erklärt er die Gebote Gottes. In diesem Abschnitt der Bergpredigt nimmt Jesus die Gebote des Gesetzes aus 2. Mose 20 und zeigt, inwiefern sie einen Plan dafür darstellen, was es heißt, ganz und gar im Vollsinne Mensch zu sein. Und dieser neue Weg, den Jesus als Erster gegangen ist und so ermöglicht auch hat, reicht tief in die Wurzeln der Persönlichkeit des Menschen hinein und erzeugt ein grundsätzlich anderes Verhaltensmuster. Jesus beginnt mit diesem gewaltigen Ich aber sage euch. Woher nimmt der Bergprediger das Recht, so aufzutreten und so zu reden? Wenn dieser steile Satz mehr sein soll als nur eine ungeheure Anmaßung, muss dieser Mann aus Nazareth mindestens die gleiche Autorität haben wie ein Mose. Aus unserer heutigen Sicht wissen wir, dass der, der hier so auftritt und so redet, tatsächlich auch die Autorität besitzt. Schließlich war es nicht Mose, der die Gebote erlassen hat, sondern Gott hat sie ihm gegeben. Und so tritt nun der Sohn Gottes auf und bringt sich nicht in den Gegensatz zum Alten Testament, sondern erklärt, enthüllt, offenbart die bekannten alten Worte wie dieses des fünften Gebotes. Und damit schafft Jesus keinen Gegensatz zum Alten Testament und seinen Worten, sondern er bringt das Wort des Alten Testamentes sozusagen auf den Kern zurück, indem er es radikal, also von der Wurzel her, Radi kennen wir, ne? So eine weißes Gemüse, Radi, kommt von Radix, die Wurzel. Also, und aus diesem radikalen Ansatz her legt er das aus und wendet es auch an. Und zwar so, dass uns dabei schwindelig wird. Jesus geht es dabei nicht um eine formelle Rechtsordnung, sondern um die innere Einstellung zum Mitmenschen. Zusammen mit seinen 12 Jüngern und dieser großen Menschenschar, die dort auf dem Berg sich versammelt hat, mögen, also wir, die 12 und die anderen, mögen das ein oder andere Gebot dieser 10 Gebote schon übertreten haben. Aber gerade dieses, du sollst nicht töten, das nun wohl doch sicherlich nicht. Der Bibelkommentator Gerd Meyer schreibt dazu, vielleicht wollte Jesus gerade an dem Gebot, das die Juden am wenigsten zu verletzen glaubten, den Mangel ihrer Gerechtigkeit aufzeigen. Der Bergprediger beginnt mit dem, was jedem, zumindest jedem männlichen Juden, seit dem 12. Lebensjahr bestens vertraut war. Dann war der 12-jährige Jude nicht nur religionsmündig, sondern auch Bar Mitzwa, so wie dieses Fest heißt. Ein Sohn des Gebotes, Bar Mitzwa, ein Sohn des Gebotes. Du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden, ist ein wörtliches Zitat aus 2. Mose 20, Vers 13. Aber diese Fortsetzung, wer aber tötet, der soll vor Gericht gestellt werden, ist eine Zusammenfassung verschiedener Stellen des Alten Testamentes, auch aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 21, 4. Mose 16 und 5. Mose 17. Mit dem Wort Gericht ist wahrscheinlich erstmal das übliche Dorf- oder Stadtgericht gemeint. Dass Mord nicht mit Blutrache, sondern durchs Gericht geahndet werden soll, zeigt übrigens die Vorzüge der alttestamentlichen Rechtsordnung, die tatsächlich die menschlichste in der alten Welt war. Auch wenn wir, wenn wir da heute drauf schauen, denken, okay, das ist ja alles ein bisschen strange. Dem Bekannten folgt das Neue, oder besser gesagt, worum es nach Gottes Willen bei diesem Gebot im tiefsten geht. Das heißt, das Gesetz schaut nicht nur auf die Tat, sondern blickt dahinter, blickt tiefer, sieht auf den Ursprung der Tat, auf die dahinterliegende Gesinnung. Denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord und so steht an einer anderen Stelle im Neuen Testament. So greift Christus an die Wurzel. Er ist radikal und er zeigt uns, dass der Zorn dem Mord gleichkommt. Jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Aber welcher Bruder, welche Schwester ist denn jetzt hier gemeint? Sicherlich zuerst einmal die Glaubensgeschwister. Darüber hinaus gilt dieses Wort Bruder eben aber auch für eine ganze Volks- oder Stammeszugehörigkeit und es wäre sicherlich ein Verbiegen unseres Wortes, wenn wir uns im Blick auf unseren Mitchristen zwar in den Griff kriegen würden, aber vor der Gemeindehaustür den erstbesten Menschenbruder zornig anfauchen. Den Bruder allein auf den Mitchristen zu begrenzen, widerspricht der Bergpredigt. Sie ist zwar eine Rede Jesu an seine 12 Jünger, aber eben vor den Ohren der Welt. Und die Welt hat zugehört. Und nach Matthäus 7, 28, dem Ende der Bergpredigt, da heißt es, dass die Menge sehr betroffen oder sehr erstaunt war von seiner Lehre. Zorn ist Mord, sagt Jesus. Es beginnt mit dem schwelenden Zorn gegen jemanden, der dir sehr nahe steht. Es mag nicht im Mord enden, aber das Gebot, nicht zu morden, zielt nicht darauf, dass man sich dann jetzt so kurz vor der tatsächlichen Ermordung stoppt, sondern dass man auch tatsächlich eigentlich niemals nur den Wunsch nähert oder an diesen Wunsch nahe kommen soll, jemand wäre am besten tot. Welche Art von Gericht wird man denn auf sich ziehen in Vers 22? Sicherlich das Gericht Gottes, aber dabei handelt es sich nicht um eine willkürliche Bestrafung, die hier am Ende immer jeden erwischt, sondern um ein Gericht, das sofort beginnt. Jedes Mal, wenn du dich dafür entscheidest, deinen Zorn in deinem Inneren schwelen zu lassen, wirst du ein wenig menschlicher. Mensch heißt Anthropos. Und wenn wir diese Worte auseinandernehmen aus diesem griechischen Wort, was ja heißt, hinaufgewandt Schauender. Also Anthropos, der Mensch ist ein hinaufgewandt Schauender. Und du wirst immer weniger menschlich. Das heißt, du schaust doch immer weniger hinauf. Du entscheidest dich dafür, dich selbst zu verengen, dich selbst zu schmälern. Wenn du deinem Ärger in schmutziger oder beleidigender Rede jemanden denunzierst, dann kannst du dich früher oder später natürlich auch vor einem weltlichen Gericht wiederfinden. Wenn du ein Mensch von der Art bist, der über andere eher so höhnisch hinweglächelt oder ihnen Spottnamen gibt, könnte das Feuer in dir alles sein, was von dir übrig bleibt. Während Gehenna, die schwelende Müllkippe des antiken Jerusalem, vollständig von dir Besitz ergreift. Dieser Zorn kann sich nach zwei Seiten hin zeigen, nach innen und nach außen. Nach innen hin gesehen ist Zürnen so etwas wie verbittert sein, erbittert sein auf den Bruder, die Schwester, innerlich erregt sein, Groll in sich tragen, sich vom Bruder zurückziehen, sich innerlich verzehren. Und nach außen hin bedeutet Zürnen, dass man aufgeregt ist, dass man aufbraust, an jemanden anfährt, dass man hart ist, ungerecht, unfreundliche Gesinnung an den Tag legt und jähzornig wird. Das alles ist Mord am Bruder, an der Schwester. Es ist die Übertretung des Gebotes, du sollst nicht töten. Das, was Jesus hier sagt, ist wie eine rechtliche Vorschrift formuliert. So wie auf einen Mörder seine Verurteilung wartet, gehört laut Jesus jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, ebenfalls vors Gericht gestellt. In seiner ersten Steigerung heißt es nach der guten Nachricht, der Übersetzung gute Nachricht, wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht. Nachdem es zuerst um die zornige Erregung ging, geht es jetzt um ein Schimpfwort. Und hier wird der Bruder oder die Schwester mit der Zunge verletzt. Raka bedeutet zwar Geringschätzung, also drückt Geringschätzung aus, ist aber an sich ein so harmloses Wort wie du Esel. Fachleute nennen es das gebräuchlichste Schimpfwort in der Heimat Jesu. Aber umso erstaunlicher ist die Folge, ist die Strafe. Er soll dem obersten Gericht in Jerusalem unterstellt werden. Und die Strafe war hier oft die Todesstrafe, wenn man überantwortet wurde nach Jerusalem. So radikal ist der Schutz menschlichen Lebens durch Gott, dass für Jesus auf ein Schimpfwort bereits die Todesstrafe steht. In der zweiten Steigerung heißt es nach der guten Nachricht, und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, gehört ins Feuer der Hölle. Bei dem zweiten Schimpfwort, das in den meisten Übersetzungen mit du Narr oder du Gottloser Narr wiedergegeben wird, handelt es sich also um eine deutliche Steigerung, wo der Bruder oder die Schwester mit den Worten verdammt wird. Und darauf steht laut Jesus die ewige Verdammnis. Zur Tat selbst sagt Jesus hier überhaupt nichts weiter. Ihm geht es um das, was in letzter Konsequenz zu einem Mord führen kann. Unsere innere negative Einstellung zum Nächsten, dem Nächsten gegenüber und auch die daraus folgenden bösen Worte können irgendwann in dieser Tat enden. Aus dem Nein zum Nächsten, das ich in Gedanken, in Worten bis hin zu Taten zeigen kann, soll ein Ja werden, das sich konkret in Versöhnung und Vergebung zeigt. Was ist also die Alternative? Jesus bringt zwei auffallend spezifische und praktische Gebote. Sei versöhnt, mach dir Menschen zu Freunden. Begegne ihnen, wie ich es genannt habe, mit dem Friedenskuss statt mit dem Wutausbruch. Wie einfach das klingt. Und doch kann es so äußerst schwierig sein. Und kann uns etwas kosten. Es beinhaltet nämlich fast immer, dass wir von unserem hohen Ross herabsteigen auf das wir uns gesetzt haben. Und es beinhaltet, dieses Überlegenheitsgefühl abzulegen, das man in Bezug auf den einen oder anderen eben gepflegt hat. Echte Menschen leben nicht auf hohen Rössern. Sie stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, auf einer Ebene mit allen anderen. Insbesondere gilt, und das ist sehr bemerkenswert, dass Versöhnung noch vor der Gottesverehrung kommt. Und hierbei knüpft Jesus an die mindestens dreimal im Jahr vollzogene Wallfahrt seiner Hörer zu den Festen in Jerusalem an, nämlich dem Passafest, dem Pfingstfest und dem Laubhüttenfest. Und dabei war es Pflicht für jeden männlichen Israeliten, Opfer im Tempel darzubringen. Und Jesus führt in seiner Erzählung an den Punkt, wo der Betreffende seine Opfergabe im Vorhof des Tempels dem Priester präsentieren will, erstmal zu gucken, ob sie würdig ist. Und plötzlich erinnert er sich, wie es leicht passieren kann, wenn man sich der Gegenwart des liebenden und heiligen Gottes nähert. Plötzlich erinnert er sich an eine Beziehung, die schiefgelaufen ist. Und die Szene bekommt dann fast humorvolle Züge. Man braucht rund 3 Tage, um nach Galiläa zurückzugehen, wo die meisten der Zuhörer Jesu wohnten. Er kann nicht ernsthaft gemeint haben, ein eifriger Tempelbesucher würde ein lebendiges Opfer 1 Woche oder 6 Tage im Tempel sitzen lassen, während er nach Galiläa zurückhetzt, sich bei irgendjemanden entschuldigt, den er verletzt hat, und dann wieder nach Jerusalem kommt, um dann das Opfer darzubringen. Wie so oft übertreibt Jesus anscheinend, um die Sache noch klarer zu machen, um sie auf den Punkt zu bringen. Und der Punkt besteht darin, dass wir jeden Tag so leben sollen, als wenn wir zum Gottesdienst kommen. Zwischen uns und unseren Nachbarn, unseren Schwestern und Brüdern, dass dort kein Ärger existieren soll. Es drängt sich natürlich die Frage auf, ist das überhaupt möglich? Ist das irgendwie denkbar? Ist das umsetzbar? Jesu Antwort beinhaltet, dass es nicht unmöglich ist, nun, da er da ist, da er hier ist, um den Weg zu weisen. Und dann weitet sich das Bild noch einmal im 2. Beispiel. Du gehst mit deinem Nachbarn tatsächlich vor Gericht, sagt er, um, wie gesagt, juristische Differenzen auszutragen, sagen wir es mal so. Und dann sagt Jesus, geh gar nicht erst zur Verhandlung. Regle die Angelegenheit vorher. Oder du könntest im Gefängnis landen und jeden Cent loswerden, den du besitzt. Das könnte man jetzt einfach mal als guten Rat verstehen. Aber höchstwahrscheinlich hat er hier weit mehr im Blick als die Frage juristischer Auseinandersetzungen. Israel befand sich zur Zeit Jesu in einer problematischen Lage. Von außen unterdrückt von den Heiden, im Inneren von den reichen Aristokraten. Viele Juden sehnten sich sozusagen nach einem göttlichen Gericht, nach einem göttlichen Schiedsgericht, das ihnen Recht geben und die Feinde verurteilen würde. Gebt solchen Gedanken erst gar keinen Raum, sagt Jesus. Macht euch Freunde, nicht Feinde. Abraham Lincoln sagte, die beste Art, seinen Feind zu vernichten, ist, ihn zu seinem Freund zu machen. Und Jesus wird im Lauf dieses Kapitels noch auf diesen Punkt zurückkommen, später in den Versen 38 bis 48. Denn was wird passieren, wenn du diesen Rat nicht befolgst? Am Ende könnten deine Feinde gewinnen. Und was wirst du dann tun? Matthäus 5 geht unter die Haut. Durch Jesu radikale Auslegung wird das einfache und altbekannte Gebot, du sollst nicht töten, auf einmal zu einer massiven Herausforderung und zu einer schonungslosen Anfrage an uns. Nach Jesu Auslegung töten wir, wenn wir auf einen anderen zornig sind, wenn wir Schimpfnamen gebrauchen, wenn wir einen anderen verfluchen, wenn wir einem anderen Anlass dazu geben, auf uns zornig zu werden, beziehungsweise wenn wir uns nicht mit ihm versöhnen und wenn wir immer das Recht behalten wollen. Genauso wie es hier in Matthäus 5 eine Steigerung der Schuld gibt, vom Zorn im Herzen bis zur Beschimpfung und zur Rechthaberei, so gibt es auch hier eine Steigerung der Strafe vom Stadtgericht bis hin zur ewigen Verdammnis. Zorn ist Mord, sagt Jesus. Und auf Mord steht laut dem alten testamentlichen Gesetz die Todesstrafe. Und mit dieser radikalen Auslegung will Jesus seinen Nachfolger zu einem anderen Umgang miteinander herausfordern. Wenn wir also diese Worte Jesu ernst nehmen, dann sind wir in Gottes Augen Mörder. Vielleicht sollte ich besser von mir sprechen, um niemanden zu nahe zu treten. Wenn ich also die Worte Jesu ernst nehme, dann muss ich erkennen, ich bin ein Mörder. Denn ich war mehr als einmal zornig auf einen anderen Menschen. Auch auf Menschen, die mir eigentlich lieb sind. Und ich habe auch in Wut anderen böse Worte an den Kopf geschleudert. Und ich war nachtragend und habe so manches Mal auf mein Recht gepocht. Und deswegen hängt die weiße Weste auch so rum, dort am Kreuz. Wenn ich also diese Worte Jesu ernst nehme, weiß ich, dass ich einen Heiland brauche, einen, der mein Leben heil macht und der einfach so von sich aus diese Weste wieder umdreht, weil er an diesem Kreuz für mich gestorben ist. Ich lebe von dem, was Jesus für mich tat. Denn wenn er nicht für meine Schuld und an meiner Stelle gestorben wäre, würde mir nur die ewige Gottesferne bleiben. Denn ich bin schuldig in den Augen Gottes. Und wenn ich vor Gericht als Mörder dastehe, muss ich auch das Urteil Gottes, den Tod und die Verdammnis akzeptieren. Das heißt, die Bergpredigt ist ohne den Bergprediger nicht zu leben. Und die Predigt auf diesem Berg ist ohne Golgatha, diesem anderen Berg, auf dem Jesus gestorben ist, nicht zu ertragen. Wenn ich also diese Worte Jesu ernst nehme, bin ich als sein Nachfolger auch dazu aufgerufen, danach zu leben. Aus der Gabe der Vergebung Christi folgt die Aufgabe jetzt auch für mich, vergebungsbereit zu leben. Und das kann ich nicht von mir heraus. Aber in der Kraft des Heiligen Geistes, durch die Liebe Christi, die einem Mörder die Freiheit schenkt. Dabei werde ich immer wieder schuldig werden und bin lebenslang auf diesen Heiland, der meine Weste, meine weiße Weste, wieder weiß wäscht, angewiesen auf seine Vergebung. Ihm sei die Ehre, dafür, nur durch ihn. Amen.